Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 171. Heute wieder in alter Stammbesetzung mit dabei der Marvin.
Der Scatman!
Oh Gott. Ja.
Und zurückgekehrt von den Kranken und Toten, Frau Alex.
Das hier, René Rüsselt hier. Du weißt aber schon, ich habe eben nichts gehört, ne? Kein Sound.
Genau, oh. Wo war der Intro?
Ja, wo war das Intro?
Das Intro war hier, das müsste aber eigentlich bei euch...
Nicht auf meinem Ohr.
Was? Eieiei. Doch. Hier steht drin, Intro geht nach Dingens. Das steht
ja,
hier...
Ja, das wird wohl für andere da gewesen sein. Ging auf jeden Fall nicht auf mein Ohr.
Ja, da steht hier hellgrau auf dunkelgrau, das muss stimmen. Ganz klar.
Okay. Wunderbar. Gut, naja, dann können wir ja anfangen. Kannst du das rausschneiden?
Lass mal einfach drin, das ist professionell quasi. Was auch am Ende unseres letzten Spieles gegen Augsburg stand, war ein hervorragendes, rausgespieltes, kaum zu unterbietendes 2:2.
Ja, da hätte ich gern auch einiges rausgeschnitten, ganz ehrlich.
Ich habe das Glück, dass ich quasi erst ab der 48. Minute eingeschaltet habe, das heißt, den wirklich ekligen Teil, den habe ich quasi rausgeschnitten.
Ja. Was will man sagen, ne? Also, für mich bleibt unterm Strich stehen, dass, dass wenn wir nicht immer 100% und zwar jeder Einzelne geben, es einfach nicht fluppt. Und in der ersten Halbzeit hat nicht jeder 100% gegeben.
Alex, für mich bleibt unterm Strich, ja, wenn du schon diese Reimreihenfolge einhältst, musst du sie auch komplett durchziehen. Ja, ich habe mich schon gefreut, jetzt geht es hier wie an einem Flow. Nee, aber zum Thema zurückzukehren, also ich muss sagen, die erste Halbzeit war ganz grauselig und ich muss auch sagen, ich bin im Endeffekt mit dem Ergebnis nicht zufrieden. 2:2 klingt zwar ganz okay, du hast immerhin einen Punkt geholt gegen die Augsburger, das ist natürlich ein starker Gegner, aber abgesehen davon, dass sie natürlich relativ weit oben positioniert sind, ist es auch so, dass die unglaublich viele Verletzte haben. Ja? Und also da ist ja die halbe Stammmannschaft fehlt ja. Und die Eintracht hat ja das Potenzial, besser zu spielen. Ich würde mich über ein 2:2 nicht in dem Maße ärgern, wenn es anders zustande gekommen wäre. Aber die Gegentore, die wir kassiert haben, die fand ich unglaublich schlecht.
Ja, und es ist ja nicht nur so, als hätte es die zwei Gegentore nur gegeben. Es hat ja auch noch Chancen en masse gegeben. Also wir hatten ja in der ersten Halbzeit tatsächlich oftmals Glück, dass die Leute in ihrer Mannschaft spielen haben, wie zum Beispiel einen Altinflop, der nach wie vor nicht so richtig in der Lage ist, vorm Tor als Knipser zu 100% zu überzeugen. Also da waren ja Chancen nach Gang dabei. Also es hätte in der ersten Halbzeit auch durchaus mal 3-4-0 gegen uns zu stehen.
Da konnten wir froh sein, dass Trump wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat und uns das ein oder andere Mal wirklich den Kragen rettete. Ja, also das sind wirklich Situationen gewesen, da bekommst du als Eintracht-Fan wirklich schweißige Hände und es ist nicht schön anzusehen. Es zeigt sich halt wieder, dass die Eintracht in der Defensive alles andere als gefestigt ist. Da ist es wieder so, selbst ein Zambrano kann nicht für die nötige Stabilität sorgen.
Ich glaube nicht, dass unser Problem die Defensive ist, sondern ich glaube, dass das die Defensivarbeit der Offensive ist. Und da würde ich ganz gerne mal das Augenmerk auch in den nächsten Spielen auf den Seferovic lenken. Das ist jemand, der in der Hinrunde einfach dadurch geglänzt hat, dass der gelaufen ist wie ein Tier, eine Bissigkeit mit auf den Platz gebracht hat. Und das ist meiner Meinung nach der erste Schritt in der Defensive, wo es fehlt. Ein Meier war noch nie der hundertprozentige Defensivarbeiter. Und wenn es da dann so langsam schon anfängt, brüchig zu werden, sieht es natürlich nach hinten auch übel
aus. Wobei Meier, glaube ich, der Mann, der am meisten Kilometer gemacht hat bei dem Spiel. Also dann muss man natürlich auch sagen, das sieht man da nicht, ja, wobei ich ihn auch schon das ein oder andere Mal in der Defensive habe rumwursteln sehen. Aber wenn ich das dann richtig interpretiere, die Zahlen, dann muss er derjenige gewesen sein, der am meisten gelaufen ist. Aber mit Seferovic gebe ich dir recht, er ist jetzt schon in der ganzen Rückrunde nicht mehr so ganz präsent. Also auch schon gegen Freiburg war es nix.
Ja, das merkst du aber auch, an seinem Verhalten ein bisschen, ne? Also es sind nicht mehr ganz so die aggressiven Facebook-Posts dabei mit hier, heut aber und beißen, Dreck fressen und so, ne? Also er ist insgesamt da jetzt auch ein bisschen zurückhaltender geworden, was ich gut finde. Das bedeutet, dass er auch da selber hinterfragt und überdenkt. Aber ja, also das ist halt auch einfach ein Stück Giftigkeit, die uns fehlt. Und wenn du sagst, Meier viel gelaufen, ja. Hast du auch oft gesehen, dass er mit hinten auf die Sechs gegangen ist, so ein bisschen, und da versucht hat, die Bälle weit hinten aus der eigenen Hälfte mit abzuholen und nach vorne zu treiben. Von daher erklärt sich da für mich auch die enorme Laufleistung. Aber Meier ist halt kein geborener Zweikämpfer. Von daher ist die Laufleistung auch ein bisschen Blindleistung. Ohne ihm der jetzt wirklich zu nahe treten zu wollen, der hat halt auch kein gutes Spiel gemacht. Ne? Also war für mich wieder auch so ein typischer Abend, wo ich einfach 45 Minuten da sitze und eine Schimpftirade nach der anderen über einen Alex Meier loslasse und mich hinterher bei allen wieder entschuldigen muss und sagen muss, ja, er hat halt ein Tor gemacht. Ja.
Severovic hat es halt jetzt nicht
gemacht. Mittlerweile rufe ich ja noch nicht mal mehr, dass ich ihn auswechseln lassen will, weil ich ja ganz genau weiß, was passiert. Aber ein gutes Spiel.
Naja, aber im Endeffekt ist es halt wichtig und richtig, dass er wenigstens das Tor dann getroffen hat. Ne? Und das ist halt genau das, was Seferovic momentan fehlt. In der Hinrunde war es wenigstens so, dass du noch ihn gesehen hast, als er die Vorlagen gegeben hatte. Das hat jetzt auch gefehlt. Also ich finde es schon wichtig und auch gut, dass du sagst, lass uns mal Seferovic im Auge behalten, weil da scheint der Abwärtstrend doch deutlich erkennbar zu sein. Bei Meier ist es halt so, und es ist schön, dass wir uns darauf verlassen können, dass er halt noch so ein Ding einschweißt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, den Aigner, der auch nicht immer ein gutes Spiel macht, aber jetzt doch in einer gewissen Regelmäßigkeit wieder vor dem Tor gefährlich zu Werke geht.
Das ist jemand, der eine extrem steile Formkurve nach oben hat. Der auch so ein bisschen die Giftigkeit mit reinbringt, dem auch nicht alles gelingt, weiß Gott nicht. Und der auch oftmals auf der rechten Seite einen Chandler ein bisschen alleine lässt. Aber der gefällt mir deutlich besser.
Ich muss aber sagen, gut, sehe ich genauso. Gehen wir nochmal in die Defensive. Weil du ja gemeint hast, es wäre nicht das Problem der Defensive, dass wir die Gegentore fangen, sondern dass es halt von vorne die Abwehrarbeit fehlt. Für mich ist momentan Anderson auch in keiner guten Verfassung. Also Anderson macht für mich das eine ums andere schlechte Spiel. Das war auch gegen Freiburg der Fall. Und ich finde auch, gegen Augsburg hat er nicht geglänzt. Wie seht ihr das?
Den habe ich gar nicht so sehr auf dem Schirm.
Ich kann es jetzt halt nur von der zweiten Halbzeit beurteilen, die ja wohl im Vergleich zur ersten Halbzeit, zumindest was ich jetzt so nachlesen konnte, schon eine enorme Steigerung des Ganzen war, aber ich fand die ganze Mannschaft einfach nicht gut.
Ja, weiß ich nicht, ne? Also du hast halt bei einem Zambrano hast du halt immer mal so ein paar Highlights dabei, wie zum Beispiel, ich glaube, das war Mitte, Ende zweite Halbzeit, wo er diese wirklich geniale Abwehrleistung gebracht hat. Und das war, ich weiß gar nicht, irgendein Augsburger Spieler ist allein auf Kevin Trapp zu und er ist auf einmal rechts von der Seite und hat ihm, bevor er abschließen konnte, nochmal den Ball weggehauen. Ja, also es war halt eine geniale Szene. Und da hast du halt nochmal so einen richtigen Glanzpunkt. Und die Glanzpunkte, Marvin, gebe ich dir absolut recht, die hatten Anderson nicht. Aber ansonsten, finde ich, macht er keine schlechte Figur.
Okay, du würdest dann also grundsätzlich an dem Defensivverbund erstmal nichts ändern, ne?
Nee, also für mich steht da hinten die Viererkette so, wie sie ist. Ich finde das auch gut so. Aber das ist für mich halt auch ein Problem, was sich von vorne nach hinten durchsetzt. Mhm. Du hast halt irgendwann auch auf die zweite Sechs verzichtet. Das heißt, du hast einen Hasebe, der im Prinzip so ein bisschen auf beide Seiten mit achten muss. Der muss sowohl auf links als auch auf rechts mit aushelfen. Weil er halt eine ganze Ebene alleine abdecken muss. Dann hast du halt mit einem Inui auf der linken Seite jemanden, der auch noch nicht so, ja, der halt auch nicht der geborene Zweikämpfer ist. Auf rechts hast du mit Stendera, mit Aigner jemanden, der das eigentlich sehr gut macht. Aber wenn du da halt schon so ein bisschen die Ausfälle drin hast, du hast vorne einen Meier und einen Seferovic, wo es vielleicht nicht ganz so prall läuft, dann hast du einen Inui auf der linken Seite, Dann hast du nur einen Hasebe hinten auf der 6, einen Russ, der teilweise noch mit ausgeholfen hat. Und ich glaube halt, dass das einfach ein Problem ist, was sich nach hinten vererbt. Und es waren ja einfach auch total leichte Bälle, mit denen du die Abwehr bei uns aushebeln konntest. Wir standen ziemlich hoch, dann hast du irgendwie einen Lupfer über eine der vorderen Reihen darüber gespielt und schon warst du durch.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, da sind wir insgesamt in der Defensive zu wenig Leute, die hinterm Ball stehen.
Okay.
Und da dann halt auch mit ein bisschen Biss die Zweikämpfe führen und nicht so pseudomäßig mit nach hinten laufen und mal ein bisschen Raum zumachen.
Ja, das klingt schlüssig auf jeden Fall, ne? Aber jetzt nochmal zu einer positiven Situation. Ich meine, jetzt abgesehen davon, wie einige im Mittelfeld gespielt haben, was ich gut fand, war der Halbzeitwechsel von Inui zu Kittel. Also ich denke, das hat das Spiel ein wenig belebt. Mir hat Kittel in der zweiten Halbzeit wirklich ganz gut gefallen. Wie habt ihr das gesehen?
Auf jeden Fall. Also der Wechsel, einen Kittel zu bringen für einen Inui, war absolut gerechtfertigt. Ich hatte vorher auch schon gesagt, dass ich einen Kittel bringen würde. Ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht und hätte einen Seferovic runtergenommen und hätte dafür einen Kittel gebracht und damit halt auch eine Systemumstellung mit reingezogen, indem ich halt nur noch eine Spitze gehabt hätte und dafür ja dann ein drei-Mann-starkes offensives Mittelfeld. Das wäre halt so meine Wechselstrategie gewesen, aber ihn für einen Inui zu bringen, war eigentlich auch absolut in Ordnung.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich muss auch sagen, also Kittel hat mir bei den Versuchen, sich ins Spiel einzuschalten, durchaus gut gefallen. Da waren auch die ein oder anderen Freistöße, wo halt viel probiert wurde. Das hat jetzt auch alles nicht so hundertprozentig geklappt. Aber ich merke halt, bei Kittel, da war wenigstens auch der Wille zu spüren, dass er auch richtig Bock hatte auf das Spiel. Ne? Das ist halt auch schon mal notwendig, das ist gut. Guter Wechsel, ja. Also wir haben Schaf ja oft dafür kritisiert für seinen Wechsel, aber das war mal ein durchaus gelungener Wechsel, der vielleicht auch in einer gewissen Weise dazu beigetragen hat, dass das Spiel noch zu einem 2-2 umgekehrt werden konnte, was ja am Ende des Tages nach einem 0-2 Rückstand gar keine schlechte Leistung ist.
Also das stimmt halt schon, ne? Also wenn du halt siehst, einfach mal so nüchtern die Fakten, wir haben 2-0 hinten gelegen und haben dann noch das 2-2 gemacht, dann gebe ich dir recht. Aber wir haben halt die erste Halbzeit einfach komplett hergeschenkt. Und in der zweiten waren wir nicht drückend überlegen. Wir haben deutlich besser gespielt, aber da war auch noch viel Licht und Schatten dabei. Und von daher, so wie du es eben gesagt hast, ich bin und bleib unzufrieden mit dem Punkt.
Es lässt einen unzufrieden zurück, denn du weißt um das Potenzial, was eigentlich möglich ist, und du hast nicht das Gefühl gehabt, als wäre hier an diesem Abend alles ausgeschöpft worden. Ne? Es hätte noch mehr Möglichkeiten gegeben. Ich meine, am Ende, das muss ich ja auch beiden Mannschaften zugestehen, und das ist ja durchaus eine akzeptable Sache, dass beide am Ende ja noch versucht haben, hier auf den Sieg zu spielen. Ne? Dass es von beiden Seiten aus so war, dass du versucht hast, hier nochmal einen Dreier rauszuholen. Ja, und es gab ja noch die letzte gute Chance. Auch Seferovic hatte kurz vor Schluss nochmal eine gute Möglichkeit. Da war also noch was drin, ja. Abgesehen davon, dass es irgendwo unverdient gewesen wäre. Aber wie oft haben wir Punkte schon verloren, ich erinnere an das Hinspiel gegen Augsburg. Das war auch eine ganz blöde Niederlage. Die Punkte hätten wir uns jetzt auch wieder einheimsen können, ja. Also, ärgerlich ein bisschen, ja. Aber auch ärgerlich aufgrund der Tatsache, dass du das Gefühl hattest, es wäre noch mehr, viel mehr möglich gewesen, ja. Und dann kommt natürlich die defensive Misere dazu, wo du dich teilweise blöd anstellst. Natürlich, wir haben jetzt unglaublich viele Gegentore gefangen. Ich weiß gar nicht, ob die Eintracht in der letzten Zeit schon mal so viele Gegentore gefangen hat, wie es aktuell der Fall ist. Das ist natürlich ein Punkt. Du kommst auch irgendwie nicht dazu, das mal abzustellen.
Ja, ich weiß aber auch gar nicht, was du da jetzt irgendwie tun könntest, um das abzustellen. Weil es ist halt für mich ganz einfach eine Einstellungssache, mit der die Mannschaft auf den Platz geht. Das siehst du halt, keine Ahnung, das Spiel gegen, da hat doch irgendjemand den Ton vom Handy nicht ausgemacht. Verflucht. Du siehst es halt, in der ersten Halbzeit liefen halt ganz, ganz viele Dinge nicht zusammen. Dann gibt's halt eine deftige Kabinenansprache vom Schaf. Jeder reißt sich mal ein bisschen zusammen und auf einmal geht's dann halt doch. Und das hat halt nichts damit zu tun, dass wir die falschen Leute auf dem Platz haben oder dass wir es nicht können, sondern entweder gehen wir halt in jedes Spiel von der ersten Sekunde an mit dem nötigen Biss rein und vor allen Dingen auch mit dem nötigen Kampfeswillen oder wir lassen es halt bleiben und dann enden die Spiele halt genauso, wie sie jetzt in Augsburg angefangen haben. Oder aber nimm dir ein Spiel wie Freiburg, wo wir drückend überlegen sind und dann nach 60 Minuten glauben, wir beherrschen ja sowieso die ganze Welt. Und dann auf einmal feststellen müssen, wie hier der Pinky und der Brain, die jeden Abend die Weltherrschaft an sich reißen müssen, dass es mal wieder nicht geklappt hat. Und dann lassen wir uns in den letzten 20 Minuten nochmal überrollen.
Ja, das ist genau der Punkt. In Konstanz liegt immer noch das Spiel der Eintracht. Ja, das ist jetzt noch auf einem relativ akzeptablen Niveau. Aber was meint ihr denn? Wo werden wir uns denn jetzt irgendwie einordnen müssen? Also ich gucke immer noch ganz schön nach unten.
Ich glaube, den Blick nach unten sollten wir auch nicht verlieren. Ich bin ja auch die ganze Zeit so ein bisschen mit der Welle geschwommen, die auch die Mannschaft selber so ein bisschen in Gang gesetzt hat. So einen leichten Blick hoch, der ist schon Zeit immer dabei, weil ja, da ist auch der Wunsch der Vater des Gedanken ganz einfach. Aber ich glaube, von dem Traum sollten wir uns jetzt endgültig verabschieden. Wenn wir den Tabellenplatz, den wir heute haben, einfach halten können, dann sind wir gut bedient. Und dafür sollten wir jetzt zusehen, dass wir in den nächsten Spielen einfach anfangen, wieder Punkte zu sammeln.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt in der Rückrunde noch keinen Dreier geholt. Das muss ich jetzt halt auch mal langsam ändern. Ne? Also das sind halt jetzt wirklich Dinge, das geht jetzt auf Dauer jetzt auch nicht so weiter. Natürlich waren die Gegner jetzt nicht... Ja, die waren unbequem, ja. Gegen Augsburg, wie gesagt, ist es ganz okay. Augsburg steht auf Platz 4. Dass du da auswärts einen Punkt holst, ist grundsätzlich okay. Aber eigentlich muss da jetzt auch mal wieder mehr passieren. Und ich weiß aber jetzt nicht, ob Schalke jetzt der nächste Gegner ist, gegen den wir einen Dreier holen. Das können wir ja gleich noch besprechen. Aber für mich ist es auch so, dass ich den Blick nach unten auf keinen Fall irgendwie von unten weglasse, sondern eigentlich gucke, dass wir möglichst viel Abstand haben. Momentan sind 6 Punkte auf dem Relegationsplatz. Das ist schon mal okay. Das ist schon mal ein erster Anfang. Aber ich sag mal so, nach oben ist der Abstand halt größer, ne?
Ja, der wird vor allen Dingen auch immer größer. Und vor allen Dingen ist ja unten im Moment auch echt viel Bewegung drin, dass sich da jetzt auch die ein oder andere Mannschaft doch nochmal einen Tick weit unten auch rauszieht, wie zum Beispiel der HSV oder auch Werder Bremen, die ja eine ganz beschissenen Start in die Saison hatten, die aber so langsam auf dem Vormarsch sind. Ich glaube mittlerweile sogar punktgleich mit uns. Oder auch Köln, die haben auch keinen großartigen Start hingelegt, sind auch mittlerweile punktgleich mit uns. Also da ist Bewegung drin und wir sollten zusehen, dass wir uns von der Bewegung absetzen, um da nicht mit reingezogen zu werden. Weil eins ist mal klar, da wird auch noch viel passieren. Weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Dortmund da unten nicht drin bleiben wird. Ich hoffe, den einen oder anderen Kandidaten da unten noch drin zu sehen, der sich gerade wieder ein bisschen nach oben gearbeitet hat, wie zum Beispiel der HSV. Aber ja, ich will uns auf keinen Fall da unten sehen.
Ja, was ist denn eigentlich mit dem Don Corleone des Eintracht-Podcasts? Ist der Rüsseltier überhaupt noch hier? Weil er hält sich so vornehmlich zurück. Das ist zwar eine vorbildliche Tugend, aber ich habe doch ein bisschen Angst, dass er jetzt hier komplett verschwunden ist.
Muss ja auch erstmal zu Wort kommen bei uns beiden, ne?
Stimmt.
Ich denke, dass viele der Mannschaften, die da unten drinstehen, zumindest wenn man sich die aktuellen Spiele anguckt und vergleicht, wesentlich mehr Chancen haben, aus diesem ganzen ekligen Sumpf da unten rauszukommen, als wir es bislang irgendwie haben.
Ja, also, wir sind ja so richtig in dem Sumpf noch nicht drin.
Ja, aber die Tendenz ist halt schon, also wir laufen schon mit großen Schritten auf diesen Sumpf drauf zu.
Ja.
Ja, und ich glaube, die anderen haben halt quasi mittlerweile schon ihre Gummistiefel an und sind schon wieder auf dem Weg nach draußen.
Ja, das ist halt schon krass, ne, wenn du dir überlegst, gerade Werder Bremen, vor ein paar Wochen noch richtig tief in der Suppe gesteckt, ne, und jetzt haben sie schon einen Punkt mehr als wir, sind auf Platz 8 und jeder feiert, alter Sky, ne, die haben ja auch nicht mehr Latten im Rost. Victory Skripnik, da hab ich auch gedacht, bei euch ist jetzt hier auch alles vorbei, ne? Ich weiß, Fasching, Karneval, da macht man viel Spaß, aber Victory Skripnik ist euch noch zu helfen. Aber du siehst, der Hype funktioniert und Werder Bremen marschiert mit 7-Meilen-Stiefeln davon. Ja, auch du hast ja eben gesagt, der HSV fängt sich so langsam. Ich muss ja auch mal den Hut ziehen, ja, vor einem guten Joe, ja. Weil er macht einen guten Job. Ja, es ist ja nicht nur so, dass die hier gute Spieler eingekauft haben, sondern da sind auch richtig viele Jugendspieler, die implementiert wurden in das Team, die ihre Chance genutzt haben, diese von ihm bekommen haben und sind jetzt fester Bestandteil der ersten Elf. Da ziehe ich meinen Hut davor und es funktioniert langsam. Und Alex, du hast vollkommen richtig gesagt, die Dortmunder Borussia, die hat jetzt einen Dreier geholt. Das wird jetzt auch hoffentlich, was heißt hoffentlich, jetzt habe ich was gesagt, ja. Ich hoffe das ja, dass sie eigentlich da unten weit so rumgammeln.
Ja. Und das ist eigentlich, in meinen Augen ist es ein Drama für den deutschen Fußball, was da gerade abgeht, weil der Borussia Dortmund einer der wenigsten Vereine, die auf Tradition aufbauen, ist, der in der Lage ist, oben mitzuspielen. Also ich meine, will ich denn Borussia Dortmund, Bayernjäger, Eintausch gegen VW Wolfsburg? Ist das was, was ich will? Will ich Hoffenheim und Leverkusen auf Dauer da oben sehen? Oder will ich dann wenigstens noch einen Verein da oben drin haben wie Dortmund? Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie der große Dortmund-Fan sein, aber da sollte sich jeder, der auf Dortmund schimpft und denen gerade den Abstieg wünscht, mal im Klaren drüber sein, dass wenn das das Rohr ist oder wenn das der Zug ist, auf den wir setzen, dann ja, dann ist halt die Konsequenz daraus, dass wir uns damit zufrieden geben müssen, dass halt Vereine wie Wolfsburg und so weiter weit vor uns stehen und sich da oben weiter etablieren und mehr Geld scheffeln.
That's the point. Genauso sieht's nämlich aus, ne? Wenn jetzt Wolfsburg sich als Tabellenzweiter hier wirklich etabliert, Dortmund halt jetzt auch nicht rankommt. Ich meine, wir haben es ja jetzt großartig bei Twitter jetzt verfolgt, Reus hat verlängert, das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Es geht in die richtige Richtung jetzt aus Dortmunder Sicht, weil es war ja auch die Möglichkeit, dass er irgendwie die Dortmunder verlässt. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber du weißt ja, die Wolfsburger, die sind auch, die haben die Schatulle offen. Und wenn sie jetzt hier auf Platz 2 landen, jetzt am Ende der Saison, dann wird das auch weitergehen. Und dann wird natürlich auch die Schere immer größer. Also ich habe da auch wirklich meine Bedenken und finde es nicht so gut, dass man da unten rumlümmelt und sich auch sonst bis auf die Konzernvereine nicht wirklich was auftut. Ne?
Und so unwahrscheinlich ist es ja jetzt nicht, dass die auf Platz 2 am Ende stehen bleiben.
Nee, das ist absolut wahrscheinlich sogar, dass die Wolfsburger jetzt auch nach dem guten Spiel, was sie jetzt wieder geliefert haben, gegen uns hat es nicht so gut funktioniert, aber jetzt am Wochenende war es wieder richtig stark und du hast natürlich auch mit Schürrle jetzt jemanden dazugeholt, der eine wertvolle Verstärkung für die ganze Elf ist und auch für das Spielsystem, was es noch variabler gestalten kann, das macht sich natürlich schon bemerkbar.
Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich auch so, die werden die Saison ganz klar da oben, wenn es nicht der, ja, nee, also es wird schon der zweite Platz werden. Das wird ihnen keiner nehmen. Vielleicht können sie nochmal ganz oben angreifen, glaube ich im Moment noch nicht, aber möglich. Aber nichtsdestotrotz sollte das nicht das Wunschszenario sein. Auch wenn ein Heribert Bruchhagen das jetzt ein bisschen propagiert hat in einem Weltklasse-Fernsehbericht auf Tele5 diese Woche. Mhm.
Da weiß doch keiner, auf welchem Programmplatz er das Ding liegen hat.
Junge, ich habe auch 10 Minuten gesucht, als ich mir eine halbe Stunde dieses Ultra-Fußball-Ding angeguckt hatte, war mir auch klar, warum ich bis jetzt nicht wusste, dass ich Tele5 in meiner Programmliste habe und ich werde es auch wieder verdrängen. Aber da hat Bruchhagen halt auch gesagt, sagt er, naja, wenn die Leute sich über die Langeweile der Liga beschweren, er find's halt auch doof, dass Bayern alleine da vorne weg ist. Und er setzt seine Hoffnungen in die Clubs, die Geld haben, in Leverkusen, in Wolfsburg, in hier Rasenball und so weiter, dass die vorne mit angreifen und den Titelkampf spannend machen. Sehe ich vollkommen anders. Ist mir lieber, dass Vereine wie Dortmund und auch wenn ich sie aus tiefstem Herzen nicht so gerne leiden mag, Schalke vorne mitspielen, als wenn ich Wolfsburg da sehe. Aber ja, ist ja auch eigentlich, ist ja gar nicht so unser Thema hier, ne?
Nee, ist immer
nee, gar nicht, Podcast, ne? Ich hier mit meinen Fußballverliebtheiten.
Ja, ist aber, ich sehe das ja grundsätzlich ähnlich. Ich finde es auch gut, dass du den da nochmal ein bisschen ausgeschliffen bist, ja, ein bisschen ausgeschweißt bist und da nochmal dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hast. Ich habe das leider nicht gesehen. Ich hätte mir das mal ganz gerne angeguckt, aber war dann doch die Zeit zu knapp. Aber trotzdem gut, dass du uns mal einen kleinen Überblick darüber gegeben hast, ne?
Ja.
So, ja, okay.
Wie kamen wir denn überhaupt da drauf?
Wir kamen da drauf auf Traditionsvereine und wie es jetzt momentan in der Tabelle aussieht. Ne?
Ach genau, unser erbärmlich schlechter Tabellenplatz. Genau.
Und wenn du natürlich, ja, René, was wolltest du sagen? Also,
der ist jetzt noch nicht erbärmlich schlecht, der kann noch schlechter werden, ja.
Das ist richtig. Also erbärmlich schlecht war jetzt ein bisschen übertrieben. Neunter Platz, habe ich ja anfänglich meiner langen Rede gesagt, neunter Platz am Ende der Saison, kann man zufrieden mit sein. Aber wenn man sich halt anguckt, wir haben 25 Punkte, ich glaube, Relegationsplatz sind 20 Punkte, erster europäischer Platz sind dafür paar 30 Punkte. Also wir sind dichter unten dran, als dass wir oben dran sind. Und das Verhältnis sollte sich einfach wieder umkehren. Wobei ich nicht glaube, dass wir den Anschluss an oben, und oben ist für mich Platz 6, tatsächlich behalten.
Naja, also so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Das sind jetzt 7 Punkte nach oben und 6 Punkte nach unten, wenn man sich die Tabelle anguckt. Das ist noch relativ ausgeglichen, Stand heute.
Okay. Ein bisschen grob gerechnet, aber ja, du hast halt deutlich mehr Vereine auch nach unten, die sich in dieser Punktespanne bewegen, als du es hast nach oben. Also vor uns haben wir noch Bremen und Hoffenheim und hinter uns haben wir dann aber, keine Ahnung, einen ganzen Batzen an Vereinen, die irgendwie ja so eine leichte Tendenz nach unten haben.
Ja, also ich sag's mal so, meine Ziel für die Saison, Team 40 Punkte. Ja, müssen jetzt noch 15 Punkte irgendwie ergaunern und dann ist die Sache auch wieder vorbei. Ich denke, das ist momentan das einzige Ziel jetzt, was du großartig ausgeben kannst, auch wenn ich weiß, dass die Eintracht sich mit Zahlen immer ein bisschen schwer tut, ja, wenn es darum geht, die 40-Punkte-Marke zu erreichen. Da habe ich schon das ein oder andere Dilemma miterleben müssen. Aber ich sag mal so, Team 40 Punkte, das ist die Eintracht, das ist was Realistisches und dann schauen wir mal, wo wir uns am Ende der Tabelle einordnen. Für die europäischen Plätze wird es nicht reichen. Da wird sich auch, wie gesagt, noch ein bisschen was tun. Wer weiß, vielleicht, ob der Dortmund jetzt nicht mehr angreifen können. Da ist der Zug halt auch abgefahren. Aber für die Eintracht wird es nicht komplett reichen. Und es wird spannender zu sein, beziehungsweise es wird spannend zu sehen, was sich da unten noch tut. Und ich hoffe, dass wir da unten nicht reinrutschen. Die Qualität der Mannschaft ist da, aber der Abwehr muss ich das noch mal ein bisschen festigen. Dominik hat vorhin gefragt, ob wir das nicht alles zu dramatisch halt sehen. Ne? Ich meine jetzt 3 Punkte gegen Schalke und du bist halt wieder mit 5 Punkten voll dabei jetzt aus der Rückrunde. Aber für mich ist es halt das Problem, um jetzt gleich schon wieder die Brücke zu schlagen zum nächsten Gegner, hol erst mal 3 Punkte gegen die Schalke.
Ich wollte gerade sagen, die sind jetzt auch nicht so schlecht. Die stehen jetzt momentan auf Platz 3 in der Tabelle. Also die stehen ja auch nicht ohne Grund da oben.
Ja, die stehen da vor allen Dingen aus einem ganz, ganz ekelhaften Grund, weil die ein Spielsystem entwickelt haben, was mega eklig ist zu bespielen. Und mit dem werden wir uns richtig, richtig schwer tun. Diese eigentliche Dreierkette, die jetzt auch Schalke spielt, ist ja in Wahrheit eigentlich eher eine Fünferkette. Also die spielen ja schon mit 3 Innenverteidigern und trotzdem 2 Außenverteidigern. Das wird richtig, richtig ekelhaft. Und da muss sich unsere Offensive mal alle kreativen Elemente aus dem Hut zaubern, die sie irgendwo im Petto haben. Ansonsten werden wir uns da richtig schwer tun. Was die Schalker mittlerweile auch ganz gut können, ist auf Konter zu spielen, aus der geordneten Defensive raus. Das ist was wiederum gegen uns relativ leicht geht, weil wir uns im Mittelfeld überrennen lassen. Also leicht wird's nicht, aber ich habe es gerade eben auch in unserem Chat schon mal geschrieben. Meine liebe SGE wird mir ein Valentinstagsgeschenk machen und 3 Punkte übergeben.
Oh, sehr romantisch.
Ja,
das ist schön. Extra für dich übrigens auch. Ja, ich glaube, der Ari, der Herbert Bruchhagen, der will auf jeden Fall ein bisschen was starten. Ich glaube, der Bruno Hübner, der hat ja auch letztes Mal ein Auge auf dich geworfen. Ich denke, der geht noch.
Du meinst, die Choreo am Samstag im Stadion ist nicht für die Mannschaft, sondern nur rein für Alex?
Na ja, hallo, wenn du mal so eine hübsche Frau da im Stadion hast, dann muss da mal was gehen, oder?
Gott, was habe ich euch die letzten Wochen vermisst.
Wir sind wieder hier. Aber nur mal kurz zu Schalke. Ich will jetzt das sehr romantische Thema jetzt nicht irgendwie abschneiden. Aber es ist natürlich so, das Spielsystem ist wirklich unbequem. Für die neutralen Zuschauer ist es jetzt auch nicht immer ein Genuss. Ich muss sagen, der Nastasic, das war eine Verpflichtung, die hat sich doch gelohnt, auch wenn es viel Geld war. Aber der hat sich nahtlos eingefügt. Wenn ihr ihn nicht großartig beobachtet habt, sagt er einfach ja.
Ja.
Auch krass, ne? Barnetta, der war ja jetzt bei der Eintracht nicht der größte Goalgetter, macht hier das entscheidende 1-0 gegen Borussia Mönchengladbach. Interessant und ist jetzt auch in diesem Spielsystem einigermaßen angekommen.
Das ist halt auch der Punkt, ne? Also auch die Schalker spielen eigentlich mit teilweise der totalen Notelf, ne? Also wenn Leute wie ein Fuchs es wieder regelmäßig in die Startelf schaffen, wenn Leute wie ein Barnetta, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, der bei der Eintracht oftmals nur Ergänzungsspieler war und es bei Schalke nie geschafft hat, sich wirklich durchzusetzen, jetzt auf einmal hier der Goalgetter, der Punktebringer, der Entscheider ist, dann siehst du auch eigentlich, was bei denen in der Offensive los ist, ne? Also da fehlt ja auch der ein oder andere. Hüntelaar ist gesperrt, verletzten Misere von A bis Z. Die ganzen jungen Spieler, die sie haben, waren jetzt lange verletzt. Da fehlt's ja auch. Und trotz dessen haben sie sich da oben mit einem ganz unspektakulären Spiel, ich glaube, auf der 4 stehen sie im Moment, vor Mannschaften gesetzt, wie zum Beispiel Leverkusen, was ich vor der Saison einfach nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, so sieht's aus. Ich meine, auch Julian Draxler fehlt. Rafan ist nicht da. Gut, Obasi kann man jetzt auch so sehen.
Meier hat jetzt ewig nicht gespielt.
Genau, Kolasinac ist auch nicht da. Also so jetzt im Defensivverbund. Also da sind schon eine ganze Menge. Und dass die dann am Endeffekt mit der Aufstellung auf Platz 3 stehen, Respekt, muss man schon sagen, ist nicht ohne. Und jetzt geht's gegen die Eintracht, da bin ich mal gespannt. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie Alex, wie du das schon richtig gesagt hast, ein Fußballspektakel wird das am Samstag um 18.30 Uhr nicht.
Nee. Also es wird Kackwetter sein, es wird wieder mega kalt sein, es wird nichts Schönes zum Ansehen werden, aber Kevin Trapp hat heute in der Bild-Zeitung versprochen, dass es auf jeden Fall 3 Punkte werden.
Ja, dann ist das Thema doch durch, oder?
Brauchen wir gar nicht mehr antreten.
Auf jeden Fall. Ich
wäre wahrscheinlich auch besser.
Ja, ich habe letztens irgendwie 20 Euro gefunden. Ich denke, die setze ich erstmal da drauf. Wenn der Kevin das sagt, ich denke, dann ist die Messe eigentlich gelesen, oder? Also.
Ja.
Er ist der Kapitän, also wenn er das sagt.
Und ich glaube, der Andi Möller hat ihm sogar recht gegeben in dem Interview.
Ja, dann.
Also. Und hat Andi irgendwie Möller gesagt, naja, er wüsste zwar nicht, ob es jetzt unbedingt 3 Punkte werden, aber der Kevin hält auf jeden Fall die Null.
Siehst du mal, ich habe gerade vorhin an unnötige Comebacks gedacht, weil ich gerade über den Undertaker getwittert habe. Und dann ist mir aufgefallen, der Andi Möller war doch auch nochmal nach seinem eigentlichen Hoch nochmal bei der Eintracht. So, und so schließt sich der Kreis und der Andi Möller erzählt jetzt Dinge in der Bild-Zeitung. Na gut, also wenn die sagen, dann müssen, glaube ich, alle recht haben. Ich will mich in Schweigen. Aber wenn ich mir die Aufstellung von der Eintracht angucke, gibt es da irgendwelche Veränderungen?
Naja, zwangsläufig haben wir nicht den nächsten Gelbgesperrten uns eingefangen? Letzte Woche?
Ja, irgendeiner war. Ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, wer, weil ich gar nicht mehr weiß, wer die Karten hat. Aber einer müsste die 5. mitgenommen haben.
Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich meine irgendwie im Kopf zu haben, dass sich irgendjemand die 5. Gelbe abgeholt hat.
Also Spaßvogel Zambrano natürlich. Jetzt hat eine Weile gedauert.
Ach ja, genau, stimmt. Zambrano. So. Das heißt,
ach, stimmt, mit dieser einen dämlichen Aktion umbauen. Da, ja. Hm.
Ja, das heißt, wir haben jetzt eben über Zambrano und seine Stabilität gesprochen und jetzt ist es gerade wieder so, dass du den ganzen Klamümbischen wieder umwerfen kannst. Das heißt, was machst du im Endeffekt? Ziehst du Russ wieder in der Innenverteidigung, oder?
Genau.
Ja.
Du holst einen Russ in die Innenverteidigung, setzt an seine Seite einen Anderson, das dürfte relativ klar sein.
Ja.
Chandler Oczipka auch soweit gesetzt.
Was machst du Russland defensive Mittelfeldpositionen? Also wen ersetzt du damit? Versuchst du dich nochmal an Medojevic oder?
Lässt du wegfallen.
Okay, und wo setzt du dann die Person hin, die noch spielen sollte, falls wir nicht zu sehen spielen sollten?
Den packst du mit in die Offensive und hast da dann halt entweder einen Kittel oder einen Stendera. Also sollte Stendera noch weiterhin Wade haben, dann wäre für mich ganz klar ein Kittel auf der Position zu sehen.
Okay.
Das also heißt, mit der klassischen Raute quasi spielen.
Genau.
Und ziemlich offensiv, wenn ich das so höre.
Du musst halt irgendwas machen. Du spielst gegen eine Mauer hinten drin. Und du hast halt zwei Probleme. Du hast einmal eine konterstarke Mannschaft. Das heißt, du musst dich eigentlich entscheiden, ob du hinten versuchst abzuriegeln und die Konter zu unterbinden. Kann aber auch jede Mannschaft einfach in ihrer eigenen Hälfte stehen bleiben. Oder du versuchst halt einfach, die Offensive zu stärken, um da durchzukommen. Natürlich machst du dir damit hinten das Leben ein bisschen schwerer, weil du damit natürlich den Raum schaffst, auf den Schalke hofft und spekuliert. Aber dafür erarbeitest du dir halt Chancen vorne auf Tore.
Ja.
Und die brauchen wir. Was Klar. du natürlich auch machen könntest, ist, du könntest nochmal mit einem Medojevic probieren, könntest auf eine Spitze verzichten. Das war ja so ein bisschen das, auf was ich schon gegen Augsburg spekuliert hatte. Und lässt man einen Seferovic raus. Wenn ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt auf Dauer auf der Bank sehen will, aber das ist halt einer der Punkte, die mir nicht gefallen. Soll jetzt nicht heißen, dass mir Meier unbedingt gefällt, habe ich ja heute Abend auch schon mal gesagt. Gefällt mir auch nicht, aber egal wie grottig der spielt und mit wie wenig Ballkontakten der auskommt, irgendwann straft er mich halt immer Lügen und macht ein Tor.
Ja, ich denke auch, es sollte zumindest mal eine Option sein, die Quirligkeit eines Václav Katlec wieder sich zunutze zu ziehen. Ja, also das hat er mich auch sehr gewundert. Ich glaube, er war jetzt beim letzten Spiel noch nicht mal auf der Ersatzbank. Das ist halt auch kein Weg, ne?
Ja, aber ich weiß nicht, wir hatten es, glaube ich, auf Twitter auch gehabt. Er hat mich halt auch noch nie überzeugt, wenn er reingekommen ist.
Naja, also mich schon. Ich erinnere an letzte Saison. letzte Saison. Na gut, da hätte ich echt jetzt weit, wäre ich echt weit gegangen. Ich meine jetzt Hinrunde gegen Wolfsburg, wo er das entscheidende 2-2 kurz vor Schluss gemacht hat, ne?
Ja, ist gerade weg. Mir fällt schon immer schwer, mich an das letzte Wochenende noch zu erinnern, aber.
Ja, es war zumindest so.
Ja, wollte gerade sagen, ich werde dir das jetzt nicht diskutieren.
Wie sieht's denn aus? Wird der Valdez wieder rechtzeitig fit? Wäre das eine Option?
Oder glaub dauert ich nicht. Das für Schalke? Nee,
noch zu früh. Also der ist jetzt erst ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich glaube, über den können wir im März mal wieder anfangen zu sprechen.
Okay. Zwei, drei Wochen wird er noch brauchen, denke ich auch.
Okay. Naja, gut. Müssen wir mal sehen. Ja, was meint ihr? Ergebnismäßig?
Es muss einfach ein Dreier her. Ich habe keinen Bock auf ein Unentschieden. Ich habe keinen Bock zu verlieren. Weil es wird ja danach auch nicht zwingend leichter. Ich will einfach bekackte 3 Punkte haben. Und ich tippe jetzt auch einfach mal so auf ein 2-1.
Ich würde ja gerne mit Freund Trapp übereinstimmen, dass wir irgendwie hinten die Null halten, aber dem Trapp traue ich das noch zu, mit der leicht löchrigen Abwehr, dafür glaube ich da nicht dran. Ich glaube schon, dass Schalke uns da einiges an Toren einschenken wird. Da wir aber trotzdem eins mehr schießen, würde ich jetzt mal auf ein 3-2 tippen.
Ganz schön offensiv hier alle. Naja.
Ja. Wenn du mit einer klassischen Raute spielst, musst du ja irgendwie Tore schießen.
Ja, ich tippe irgendwie wieder auf ein 1-1. Ich glaube, es wird, also was heißt wieder, aber ich glaube, es wird ein 1-1. Irgendwie ein Unentschieden. Wo wir halt jetzt aufpassen müssen, das war jetzt auch gegen Augsburg wieder das Problem, dass wir bei Standards immer noch sehr, sehr anfällig sind. Ich glaube, weiß nicht, ob das ist auch so eine Situation, das lernen die anscheinend nie, aber gerade Schalke ist auch, was Standards anbelangt, durchaus gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Und ich sag mal, ein 1-1. Mehr wird es nicht. Auch wieder unbefriedigendes Ergebnis irgendwo.
Ja, hilft uns halt bei der ganzen Punktesituation nicht.
Nee, aber was willst du machen?
Nee, schön ist das nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hoffe sehr auf, dass mein 2-1 in Erfüllung geht, wobei ich das momentan auch nicht für das wirklich wahrscheinlichste Ergebnis halte. Aber nochmal zu den Standards, was du eben gesagt hast, Marvin, gebe ich dir recht, aber woher sollen sie es auch lernen? Wann hast du denn das letzte Mal gesehen, dass wir sie im Training trainiert haben?
Ja, das kannst du vergessen. Also ich glaube, ich weiß nicht,
Gut, vielleicht wird es immer nur in den Trainings gemacht, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, dass man es nur dann im Geheimen trainiert, aber ja.
Ich glaube, das hat im laufenden Trainingsbetrieb wirklich gar keine Relevanz mehr. Das sehe ich ganz genauso. Also es erscheint mir wirklich so zu sein, dass wenn, ich meine, wir sind jetzt auch nicht so total oft beim Training oder so, aber wenn, dann spielt es da keine Rolle und dann sind vielleicht taktische Erwägungen von wesentlich größerer Relevanz als das eigentliche Trainieren an der Ecke, am Freistoß, um da irgendwie was sich auszuklamüstern, damit man keine Gegentore fängt. Auch wenn es teilweise so einfach klingt, aber darauf wird anscheinend kein Wert gelegt und deswegen sind wir da relativ anfällig.
Und deswegen machen wir da halt auch nie was draus. Also es ist ja nicht nur die Anfälligkeit, es ist ja auch die Effektivität, die wir bei Ecken oder generell bei Standardsituationen haben.
Ich glaube, die Effektivität auf unserer Seite ist sogar gar nicht so verkehrt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kritisiere ich zwar auch immer, aber ich glaube, da haben wir schon einigermaßen viele Tore draus gemacht. Auf jeden Fall sind es mehr als die Bayern, weil die nur, was weiß ich, 1-2 Tore nach Ecken bislang gemacht haben. Also da sind wir wesentlich besser, aber es ist vollkommen richtig. Manchmal haben wir 12 Ecken und keine einzige ist wirklich torgefährlich. Das kann es halt auch nicht sein.
Ja. Ja, also das ist alles nicht so tolle. Bleibt dabei, die Uhrzeit ist eigentlich perfekt für ein schönes Spiel, aber zu erwarten dürfte eher ein sehr ekliges Spiel werden.
Ja, da gehe ich jetzt auch von aus, dass das kein Leckerbissen wird, wie es eigentlich das 18.30 Uhr Spiel immer sein sollte. Was aber diesmal nicht an uns liegt. Also ich glaube, dass wir schon unseren Teil dazu versuchen beizutragen, dass es auch ein ansehnliches Spiel wird. Schalke legt da im Moment ein Augenmerk auf andere Dinge. Wenn man sich die Tabelle anguckt, ja.
Ja, schauen wir mal.
Ja, ja.
Samstagabend sind wir ein bisschen schlauer, hoffentlich.
Was mich übrigens gefreut hat, dass die U19 gewonnen hat, jetzt nochmal ein bisschen anderes Thema, ja, die hat jetzt, kommt jetzt langsam wirklich aus dem Schlamassel raus, einen Punkt nach dem anderen. Das ist jetzt mit Schur ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar und ich habe halt wirklich auch die berechtigte Hoffnung, dass am Ende der Spielzeit der U19 die Eintracht auch in der kommenden Saison in der A-Bundesliga verweilen wird. Sieht momentan wirklich gut aus. Freut mich, das nur mal so am Rande, muss ja auch mal gesagt werden.
Ja, von dem Spiel habe ich leider auch viel zu wenig mitbekommen, aber scheint ja ein doch ganz brauchbares Spiel und vor allen Dingen ein sehr für uns vorteilhaftes Ergebnis am Ende gewesen zu sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Gut, ich glaube, die Themenliste für die Woche ist dann auch soweit durch.
So sieht's aus, wir haben es gepackt und ich glaube, in der nächsten Woche werden wir dann, ja, vielleicht haben wir Glück und werden dann vielleicht sogar einen Sieg besprechen können, aber ich sag mal 1-1. Unentschieden. Ein Punkt wäre auch besser als nichts. Ich meine, das sind ja alles unbequeme Gegner. Ich meine, du spielst jetzt, du hast am Sonntag gegen den Tabellenvierten gespielt, jetzt spielst du gegen den Tabellendritten. Also wäre rein tabellarisch, wäre auch da eine Punkteausbeute jetzt gar nicht verkehrt. Aber wir müssen halt sehen, dass wir irgendwann mal wieder in Dreier landen, weil es ist halt, je länger du auf diesen Dreier wartest, desto unruhiger wirst du halt auch, ne?
Ja, zumal halt auch einfach, bei den Vereinen unten drin halt auch viel, viel Bewegung da drin ist. Also du gerätst halt dann wieder in diese ganze Hektik da rein, weil einfach durch die Bewegung, die da unten ist, du zwangsläufig irgendwie stärker in diesen Sog reinkommst als nach oben. Ja.
Korrekt. Und wenn wir da jetzt einfach uns dauerhaft von entfernen können, indem wir immer regelmäßig punkten, das ist, ich glaube, auch alles, was wir erwarten können, das ist Europa, wird, glaube ich, in dieser Saison noch nicht wirklich relevant werden. Naja, gut.
Da müssen wir uns schon extrem gut anstellen, dass wir da rankommen. Aber gut, vielleicht können wir nach dem Spiel gegen Schalke ein bisschen mehr zu dem ganzen Thema sagen. Und vielleicht sind es ja dann wirklich die drei Punkte, die uns am Ende des Tages dann doch irgendwie bei dem Thema da weiterhelfen werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören, auch in dieser Woche wieder.
Alex hat schon die Biege gemacht hier, ja?
Genau, die Alex hat schon mal, wie das halt auch so im Stadion normalerweise ist, schon in der 88. Minute das Stadion verlassen.
Ah, ich habe jetzt gedacht, du meinst jetzt, wie es im Stadion ist, dass man keinen Empfang hat.
So, ja. Ne? Das kommt drauf an, gegen welchen Gegner man dann da ist. Ja?
Ja.
Unter der Woche dienstags gegen Wolfsburg hast du dann super Empfang, weil da ist halt auch das halbe Stadion leer.
Unfassbar eigentlich, ne? Aber gut. Ja, gut, dann schönes Wochenende.
Genau, und macht's gut.